Wir sind im Zeitalter von Software-Defined Anything. Großes Willkommen an Archangel für den Vortrag Software-Defined Vehicle. Willkommen.
Ja, dann erstmal Hallo von mir. Ich werde euch heute erklären, was sind eigentlich diese Software-Defined Vehicles und kommt jetzt demnächst dann auch das Yamba Motorsound Abo noch für mein neues Auto? Und ja, ich werde erstmal ein bisschen was über mich erklären, dann so eine kleine Einführung geben. Was heißt das überhaupt Software-Defined Vehicles? Dann gehe ich so ein bisschen auf die technologischen Komponenten und Architektur im Auto ein. Danach Vernetzung und Kommunikation auch mit, wie sieht denn eigentlich das Backend aus? Was für Vorteile, was für Herausforderungen gibt es und was werden wir denn in Zukunft sehen? Über mich, ich bin Cloud Consultant, ich spiele momentan die meiste Zeit meines Arbeitstages, spiele ich Hamburger Hafen und packe Dinge in Container und werfe sie in ein Kubernetes. Habe seit 2019 beruflich so den Fokus auf Elektroauto, Software und Backend-Infrastruktur. Bin selber aber eigentlich eher mit dem Longboard unterwegs, wenn ich von A nach B möchte. Mach ganz gerne Fotos. Helf in meiner Freizeit noch der Frostcon. Und über die Arbeit wusel ich halt auch bei der Eclipse Foundation mit rum, gerade auch zum Thema Software-Defined Vehicles. Also was ist denn eigentlich jetzt so ein Software-Defined Vehicle? Wir haben hier ganz rechts, was es sein kann, ein riesengroßes Chaos an Infrastruktur im Auto, bei Telcos, in der Cloud oder auch in Rechenzentren. Dabei wollen wir doch eigentlich nur den furzenden Frosch als Motorsound. Wir wollen regelmäßige Software-Updates fürs Navi. Und wir möchten eigentlich auch, dass unser Auto im besten Fall noch die Informationen bekommt, hey, da hinten auf der Strecke, die du heute fahren wirst, da ist Stau, da ist ein Unfall gewesen, ich route dich mal woanders lang oder du wirst durch ein Unwetter fahren. Wenn du das nicht möchtest, kann ich dich jetzt auch umrouten. Dass halt unsere Fahrzeuge im Zweifelsfalle sinnvolle Sachen miteinander kommunizieren können. Und was haben wir aktuell? Wir haben zum Beispiel bei Mercedes einen Fahranfänger- und Parkdienstmodus für 19 Euro im Jahr, dass man dann über die App seinem Auto weniger Leistung geben kann und auch überwachen kann, dass, wenn man das Auto am Hotel abgegeben hat, dass der Parkdienst nicht unbedingt damit jetzt noch für das komplette Team Pizza holen fährt, sondern das Auto nur auf den Parkplatz fährt. Sowas haben wir. Wir hatten mal eine Sitzheizung als Abo. Das hat BMW inzwischen wieder komplett zurückgerollt, nachdem da viele Menschen echt sauer geworden sind. Oder wir haben auch, wo es noch irgendwo reasonable ist, zum Beispiel bei Tesla, das Monatsabo für das Full Self-Driving. Da ist halt auch noch aktive Entwicklung hinter. Es ändert sich quasi jeden Monat, wie gut oder schlecht das Auto fährt. Mal besser, mal schlechter. Da kann ich noch irgendwo sehen, dass so eine Monthly Subscription irgendwo reasonable ist. Ja, dann, wie sieht sowas aus? Wir haben halt in den meisten Fällen aktuell irgendwo eine Cloud. Ganz groß dabei sind eigentlich momentan nur noch Microsoft und AWS. Google versucht eher selber ins Fahrzeug reinzukommen mit einem eigenen CarOS. Wie gesagt, Microsoft und Amazon versuchen dann quasi das andere Ende abzubilden. Und dazwischen haben wir 5G-Connectivity, weil es sind teilweise echt große Datenmengen, die vom Auto in die Cloud fließen oder auch von der Cloud ins Auto. Überlegt man sich so ein Navi-Update für Europa, hat aktuell ungefähr 60 bis 70 Gigabyte. Die sollen natürlich auch relativ schnell dann vom Internet aus dann auf dem Auto landen. Weil beim Fahren, gerade in Deutschland, hat man ja vielleicht nicht immer Internet. dass man die ganzen Karten streamen könnte. Und ja, zur allgemeinen Architektur in der Cloud habe ich jetzt, weil ich hauptsächlich mit AWS arbeite, das Diagramm von AWS genommen und halt so eine riesige Control Plane, die normalerweise hauptsächlich auf MQTT basiert, weil so ein Auto ist auch nur irgendein anderes IoT-Thing und warum sollte man da andere Protokolle entwickeln, wenn man schon funktionierende hat. Man hat dann im Auto selber den Network Gateway, eine SIM-Karte, IoT-Hardware, da habe ich, glaube ich, gleich auch noch ein Bild, wie so ein Dev-Board zum Beispiel aussieht für Software-Defined Vehicles. Und der neueste Trend ist jetzt tatsächlich, dass man auf der IoT-Hardware, auf den Fahrzeug, im Fahrzeug selber tatsächlich dann auch die Software in Containern laufen lässt und teilweise sogar ein fahrendes Kubernetes-Cluster hat. Klingt furchtbar, funktioniert aber tatsächlich relativ gut. Und ja, bei Vernetzung und Kommunikation. Früher hatte man halt so diesen furchtbar anzulegenden und zu entwickelnden CAN-Bus mit sehr viel Point-to-Point-Verkabelung und echt komplexen Kabelbäumen, die an manchen Stellen wirklich so fast armdick waren. Es ist fehleranfällig, es sind viele Kabel. Ist ein absoluter Albtraum, das Ganze zu debuggen, wenn irgendwo ein Problem ist. Und für jedes Fahrzeugmodell muss man eigentlich auch wieder einen neuen Kabelbaum entwickeln. Und man muss die Kabelbäume auch herstellen. Und das ist zum Beispiel zu Beginn des Ukraine-Kriegs VW sehr stark auf die Füße gefallen. Die haben die Kabelbäume ausschließlich in der Ukraine fertigen lassen oder fast ausschließlich. Und dann bricht halt mal in so einem Land ein Krieg aus und der Zulieferer, den man dann braucht, kann halt nicht mehr liefern. Ist relativ schlecht, wenn man dann stattdessen in der Zukunft moderne Vernetzung über Ethernet zum Beispiel hat, kann man auch mal schnell den Zulieferer wechseln und hat ein standardisiertes Protokoll, wo verschiedene Sensoren, Aktuatoren, zum Beispiel für die Zentralverriegelung oder auch die Lautsprecher im Auto einfach dann mit eingesteckt werden können und ohne großen Aufwand dann im Auto funktionieren und sich in das System integrieren lassen. Einzige, was halt ist, im Vergleich zum CAN-Bus früher, werden dann die einzelnen Devices, die am Ende hängen, also die Sensoren oder Aktuatoren, werden wahrscheinlich ein bisschen teurer in der Herstellung werden. Dafür ist der Kabelbaum billiger, die ganze In-Car-Verkabelung. Wird wahrscheinlich also am Ende plus minus null oder genauso oder günstiger sein. Und ja, das ist von einem der das ist ein Bild von einem der Hersteller, die sich da bemühen, das zu bauen, Marvel. Man sieht auf der linken Seite, es ist vielleicht etwas unübersichtlich und chaotisch. Das ist, wie es früher war. Und wir gehen halt jetzt dazu über, dass wir dann so eine Zonal Architecture haben, wo wir deutlich geringere Aufwände haben und das nicht mehr Point-to-Point machen, sondern über Switches, über Ethernet dann kleinere Zonen haben, wo wir Verkabelung haben und dann diese Zonen untereinander kommunizieren können. Ja, dann zur Connectivity. Wie gesagt, es hängt irgendwo dann ein 5G-Modem normalerweise im Auto. Manche Fahrzeuge haben zusätzlich auch noch WLAN, dass wenn sie zu Hause stehen und im Best Case in der eigenen Garage über Solarstrom gerade laden, dass sie dann auch im WLAN hängen und die Internetverbindung von zu Hause benutzen. Und ja, da habe ich noch, genau, das ist das Dev-Board für so ein Connect Software-Defined Vehicle. Ich wollte eigentlich auch eins mitbringen, aber ich habe es leider nicht mehr rechtzeitig geschafft, die zu bestellen. Die sind inzwischen relativ bezahlbar geworden. Das ist jetzt eins von NXP. Liegt so ungefähr bei 300 €. Wer sich mal selber wer selber mal damit anfangen möchte, Software-Defined Vehicles zu bauen. Vielleicht tut's ja, vielleicht kann man ja auch schon mit einem kleinen ferngesteuerten Auto anfangen. So ein Dev-Board eignet sich dafür auf jeden Fall schon mal ganz gut. Na, dann kommen wir mal zu den Vorteilen von Software-Defined Vehicles. Zum einen, wenn mein Fahrzeug sich quasi fast ausschließlich über Software definiert, kann ich mir irgendwo in meinem Rechenzentrum, in meinen Servern einen digitalen Zwilling bauen und einen Großteil meiner, Fahrzeugsimulation erstmal an meinem Digital Twin, an meiner Software machen und brauche nicht für jeden einzelnen Simulationsschritt ein Fahrzeug, ein Prototyp bauen. Spart Zeit, spart Ressourcen und gerade auch wenn es später um komplexere Simulationen geht, spart es halt einfach sehr, sehr, sehr viel an Zeit, weil wir viel, viel schnellere Development Cycles fahren können. Dann ist noch ein Vorteil die Fertigung und die Kosten. Einfach weil es dann nur noch wahrscheinlich zwei verschiedene Fahrzeugtypen gibt. Einmal gar keine Ausstattung und dann einmal alles schon drin und ich klicke mir dann am Ende, welche Features ich haben möchte. Mach das Ganze dann am Fließband einfacher. Man muss nicht, es wird nicht mehr jedes Auto custom built to order gemacht. Und wie gesagt, es gibt zwei Varianten. Und der Rest ist dann nur noch das Software-Update. Und für den Hersteller hat es dann auch im Zweifelsfall den Vorteil, dass er dann am Gebrauchtmarkt nochmal profitieren kann, indem er zum Beispiel, wenn jetzt jemand anders das Auto später kauft, kann der sich noch Features dazu kaufen, der Hersteller verdient dabei. Das ist jetzt für den Endnutzer nicht unbedingt der Vorteil, für den wäre höchstens der Vorteil, dass er sich dann nicht mehr das Auto nach Features aussuchen muss, sondern nach, ich möchte das Auto in Rot haben. Und schön an Software-Defined Vehicles ist auch der Punkt Personalisierung. Das kommt jetzt immer mehr, dass man sich halt in seinem Auto dann quasi mit einem Profil anmeldet. In diesem Profil sind dann gespeichert, wie ich gerne meinen elektrisch verstellbaren Sitz habe, wie eine im Zweifelsfalle vorhandene Ambientenbeleuchtung ist, welchen Radiosender oder welchen Musik-Streaming-Dienst ich bevorzuge, welche Playlists ich da am liebsten höre. Und wenn ich dann im Urlaub bin und vom gleichen Hersteller oder vielleicht in Zukunft auch von einem anderen Hersteller ein Auto habe, logge ich mich ein mit meinem Profil und auch mein Mietwagen im Urlaub oder der Leihwagen, wenn ich gerade in der Werkstatt, wenn mein eigenes Auto in der Werkstatt ist, hat die Einstellung, die ich für mein Auto gerne habe. Aber natürlich ist nicht alles schön. Es gibt auch Herausforderungen. Zum einen natürlich, wer kennt es nicht, es ist ein IT-System. Natürlich wird es Sicherheitslücken geben. Und bei so aktuell 1,5 bis 2 Tonnen bewegtem Stahl sind Sicherheitslücken natürlich ein enormes Thema. Und es muss deutlich stärker darauf geachtet werden, sichere Software zu schreiben. Dann haben wir natürlich auch nicht nur das Problem mit Security, sondern auch mit Privacy. Solche Software-Defined Vehicles sind fahrende Sensoren. Sie nehmen alle Daten auf, die sie können. Teilweise nehmen sie auch mehr Daten auf, als sie können und wollen. Ich glaube, die Stiftung Warentest hatte da letztes Jahr drüber berichtet, was sich die Autohersteller alleine an Rechten holen über die allgemeinen Geschäftsbedingungen, die dann klein auf dem Display des Fahrzeugs angezeigt werden und denen man dann zustimmen muss oder nicht. Es ist teilweise gruselig, was da genommen wird. Und ich meine, das dritte Problem, was ich auch noch sehe, wer kennt es nicht bei seinem Smartphone? Früher waren es 2 Jahre, heutzutage sind es bei den meisten Herstellern immerhin schon 3 bis 4 Jahre. Gibt's Updates und danach sitzt man da und hat im Zweifelsfalle, wenn man nicht selber basteln und fummeln will, ein unsicheres Device. Das sollte bei Autos auch auf keinen Fall passieren. Ich hoffe, dass da Politik und Regulation kommt. bisher sehe ich da noch nicht viel zu. Und ein Punkt ist natürlich auch noch, momentan gibt es keine Standards, es gibt keine gemeinsame Plattform, jeder Hersteller baut so ein bisschen seine Sachen selbst. Da ist das Problem, beziehungsweise dagegen möchte die Eclipse Foundation was tun. Unter anderem Volkswagen hat sich da auch hingesetzt und möchte das zukünftige Betriebssystem seiner Autos als Open Source veröffentlichen, zusammen mit der Eclipse Foundation, was meiner Meinung nach ein sehr, sehr richtiger und sehr wichtiger Schritt wäre. Und ja, was haben wir noch als Ausblick? Was ich mir an guten Sachen vorstellen kann für Software-Defined Vehicles, ist ein deutlich vereinfachtes, deutlich besseres Carsharing zum Beispiel. Ja, ich habe mein Auto zu Hause, ich kann aber dann auch jederzeit sagen, so, ich brauche es gerade die nächsten zwei Tage nicht. Ich schalte es in den Carsharing-Modus und es kann dann von anderen Menschen benutzt werden. Währenddessen bin ich vielleicht im Urlaub in einer anderen Stadt und kann dann andere Carsharing, andere Fahrzeuge, die einen ähnlichen Modus haben, dann dafür benutzen. Car-to-X-Communication hatte ich ja schon angesprochen, dass sich unsere Autos drüber unterhalten können. Hey, da hinten habe ich vorhin einen Unfall mitgekriegt. In 5 Kilometern musst du vorsichtig fahren. Sorgt natürlich einfach für mehr Sicherheit. Und wenn die Fahrzeuge miteinander reden können und das im Zweifelsfall auch beim gleichen Softwarestandard, wäre es für Self-Driving Cars natürlich auch sehr schön, sehr vorteilhaft. Was sehe ich an wirklich Problemen? Gehackte Fahrzeuge, die dann im Fall von Self-Driving auch noch von alleine fahren oder von irgendwem ferngesteuert werden. Man ist von Herstellern abhängig. Wenn es nicht irgendwie ein offenes System gibt, was dahinter steht. Durch die enorme Komplexität, die so ein Fahrzeug mit sich bringt, mit Millionen Zeilen Code, die dahinter stehen, hat man potenziell auch nochmal auch wieder höhere Kosten. Und ich habe es schon angesprochen, das sind fahrende Sensoren, die alles aufzeichnen können, quasi was sie möchten. Wie sieht's aus mit der Privacy? Was können wir da tun? Wie kann es besser werden? Braucht es da Regulation? Und damit bin ich dann auch fertig. Und wenn ihr Fragen habt, würde ich jetzt noch Fragen beantworten.
Vielen Dank für den guten Überblick. Wer möchte starten? Hier vorne.
Die Ersetzung Punkt-zu-Punkt-Verkabelung durch Ethernet-Verkabelung. Kann man da abschätzen, was das an Einsparung in Meter Kabellänge bedeutet?
Kommt sehr stark aufs Auto drauf an. Also ich habe es tatsächlich, ich habe versucht, Werte zu finden. Ich habe einfach auch versucht, mal Visualisierungen zu finden. Die einzigen, die bisher mal halt von echten Fahrzeugen ausgegangen sind, war halt Tesla mit dem Vergleich altes Model S zu Cybertruck. Aber das sind halt auch nicht vergleichbare Fahrzeuge und selbst da waren keine Kabellängen. Aber es dürfte mal mindestens eine 50%ige Reduktion wahrscheinlich sein, wenn nicht deutlich mehr. Aber wirklich verlässliche Zahlen habe ich nicht gefunden.
Mit so Software-Defined Vehicles, es gibt ja auch so Berichte davon, dass Tesla-Besitzer sich zum Beispiel die größere Batterie haben einbauen lassen, vom 60 kW auf den 100 kW Akku, dann das Auto irgendwann wieder verkauft haben und der neue Besitzer wurde dann in der Ladeleistung eingeschränkt auf maximal 60 kW, obwohl er einen 100 kW Akku hatte. Gibt es da schon irgendwelche Bemühungen, sowas zu verhindern? Weil das ist ja vielleicht auch nicht so ganz im Sinne des Erfinders, wenn Hardware verbaut ist, dass man sie dann nicht benutzen darf.
Das ist tatsächlich, wo ich den Punkt sehe, wo wahrscheinlich der Vendor dich versucht, früher oder später einen gewissen Login zu bringen, dass du als derjenige, der das Softwarepaket 100 kW Akku kaufst, dass ich als Hersteller dir dann erlaube, das auf dein nächstes Auto, was du bei uns kaufst, zu übertragen. Oder wenn es dann halt nicht, oder es gibt dann halt nicht 60 kW und 100 kW Akku als Paketnamen, sondern Standard-Akku, Premium-Akku zum Beispiel, dass du dann halt bei deinem nächsten Fahrzeug wieder den 100 kW Akku hast, den Premium-Akku so. Aber sonst Bestrebungen von Politik oder von Herstellern sehe ich da noch nicht. Da wird wahrscheinlich genauso wie bei den Punkten Privacy oder wie es bei den Updates, die ich, bei den Abos, die ich am Anfang erwähnt habe, war, da wird wahrscheinlich erstmal ein Aufschrei kommen müssen, bevor das wirklich zu, auch von den Herstellern ernst genommen wird. Ich meine, Tesla hat ja jetzt nach viel Druck beim Model 3 es einmalig, glaube ich, erlaubt, dass man das Full Self-Driving auf ein neues Fahrzeug übertragen kann, einfach weil es da auch Online-Shitstorms gab.
Das schließt sich ziemlich genau an das an, was du gerade gesagt hast. Wenn ich Hardware verbaue und die als Abo verkaufe und der Nutzer die Option hat, das Abo zu kaufen, dann kann es natürlich auch sein, dass der Nutzer entschließt, sich das Abo einfach nicht zu kaufen. Ich habe aber die Hardware als Hersteller zahlen müssen. Das heißt, das ist schon eine betriebswirtschaftliche Abwägung, oder? Das kann auch schief gehen.
Genau, das ist eine betriebswirtschaftliche Abwägung für den Hersteller. Für ihn steht halt auf der Habenseite, dass er sich sehr, sehr viele einzelne Schritte in der Fahrzeugherstellung dann sparen kann, weil er halt dann wirklich nur noch eine sehr feste, sehr stark strukturierte Fertigungsstraße hat und jeder Handgriff quasi ja deutlich simpler wieder wird und wir wieder quasi zu der Herstellung von Autos zurückgehen, wie Henry Ford sich gedacht hatte.
Zu dem Privacy-Thema, was du vorhin meintest, das hat die Mozilla Foundation letztens gemacht, hat sich die ganzen aktuellen Datenschutzerklärungen angeschaut. Und falls jemand mal daran Interesse hat, auf Privacy Not Included von Mozilla sind die gut aufgelistet und die sind jetzt schon richtig, richtig creepy. Da Kia zum Beispiel tut sich die Rechte an deinem Sexualleben, da die Informationen darüber sammeln. Also ja, das ist jetzt schon creepy. Wenn das so in Zukunft weitergeht mit dem Sammeln, dann gäbe es da schon einen Sinn für Regulierung, finde ich. Ja. Das war jetzt keine richtige Frage, es war jetzt mehr eine Anmerkung.
Ich bin aber genau bei dir, bei dem Thema. Den Artikel hatte ich halt auch gelesen. Gruselig an dem Fakt war dann auch die Hersteller, die sich diese Rechte nicht einräumen, aber zum Beispiel die im Fahrzeug nach innen guckende Kamera die Aufzeichnungen nehmen und es dann auch teilweise von sexuellen Aktivitäten im Fahrzeug Screenings gab, die sich Engineers zusammen während der Arbeitszeit angeguckt haben.
Ja. Ich persönlich sehe da viele, viele Probleme entlang der Supply Chain. Ja, AWS denkt sich aus, morgen gibt's kein Lambda mehr oder bei Microsoft ist Entra-ID für 3 Tage offline. Was mache ich dann mit meinem Fahrzeug? Ich meine, das will ich ja 20 Jahre nutzen.
So wie ich es momentan sehe, so wie wir es auch entwickeln, wenn die Cloud offline ist, werden halt viele der Connected Features nicht funktionieren, aber das Fahrzeug wird halt noch als Auto funktionieren. Es wird dich noch von A nach B bringen können, aber du wirst halt keine Connectivity Features haben. Du wirst es nicht über dein Handy vorkühlen können oder vorheizen können. Eventuell halt auch so Premium Features, die du freigeschaltet hast, wo das Fahrzeug, damit nicht die freie Werkstatt auf dem Hinterhof, die das Feature freischalten kann, das Premium-Feature mit dem größeren Akku fragt das Auto halt dann beim Start nochmal an, oh, ich erreiche meinen Server nicht, ja gut, dann gehe ich mal auf den Fallback, ich habe den größeren Akku nicht. Wie das genau aussehen wird, kann ich noch nicht zu sagen, aber es wird momentan größtenteils so entwickelt, dass das Auto nicht komplett nutzlos ist, wenn es kein Netz hat. Ich meine, wir leben in Deutschland.
Gab es schon mal einen Vorfall, in dem ein Auto gehackt wurde, oder ist das mehr so was, worüber man sich jetzt schon Gedanken macht?
Ob es so einen Vorfall gab, kann ich nicht viel zu sagen. Ich weiß nur, dass wir halt bei der Entwicklung sowas tatsächlich mit betrachten und da auch extrem darauf achten, dass gerade so ein Cloud-Backend, so ein AWS-Account wirklich gut gesichert ist, dass da niemand irgendwie großartig drin rumfummeln kann und dass die Dinger auch nicht einfach zu erreichen sind.
Eine kurze Frage, und zwar, du erwähntest während des Vortrags ab und zu die K2X beziehungsweise auch die Vehicle-zu-Vehicle-Kommunikation, dass mir ein entgegenkommendes Fahrzeug sagen kann, pass mal auf, da ist jetzt ein Unfall. Dazu ganz kurz, gibt es solche Sachen bereits implementiert in der freien Wildbahn? Und gibt es da irgendeine Art von Verifizierung und was hält mich davon ab, mit so einem Devbot an den Straßenrand zu setzen und sagen, ich bin eine LKW außer Kontrolle, weich mal aus?
Also prinzipiell gibt es K2X schon implementiert. Es gibt tatsächlich auch sogar einen offenen Standard, der von der VW Group entwickelt wurde. Wie genau der das Ganze jetzt absichert, kann ich dir nicht sagen. Dazu bin ich da bei denen nicht tief genug drin. Aber es gibt halt tatsächlich einen ziemlich offenen K2X-Standard, der auch schon implementiert ist und den mehrere deutsche Autohersteller tatsächlich auch untereinander anbieten, dass diverse Autos von deutschen Herstellern miteinander sprechen können. Unter anderem habe ich es auf der Fahrt hier hingesehen, dass ich via K2X vor einem dicken Regenschauer gewarnt wurde, durch den ich gleich durchfahren werde.
Ja, ganz kurz nochmal zu dem, wurden Fahrzeuge schon penetriert? Mir sind zwei Lücken bekannt. Einmal hat Audi irgendwann mal, als sie 3G eingeführt haben, im Auto einen Access Point gehabt, dessen Passwort Audi Audi groß geschrieben war. Punkt Nummer zwei, BMW hatte auch mal sowas Ähnliches, bitte nagelt mich nicht fest. Da hatte man die Möglichkeit, die ich bin eine Mobilfunkzelle-System, den Verkehr umzuleiten. Dann gab es ein unsicheres TLS-Zertifikat, weil das nicht geprüft wurde. Und man konnte die Authentifizierung damit umgeben, in die Authentifizierung ist man mit reingekommen, indem man die Teile der Fahrzeugidentifikationsnummer, die sich gut lesbar an der Windschutzscheibe befindet, mit benutzen konnte. Also Lücken bestanden schon und wir hoffen nicht, dass es mehr werden. Wobei ja, die Angriffsfläche wird größer, von daher,
ja. Ja, das ist dann auch der Punkt, wo ich sage, wir müssen echt darauf achten, dass es langfristig Updates gibt und dass es überhaupt Updates gibt, damit, wenn solche Lücken auftauchen, sie entweder vom Hersteller gepatcht werden oder wir als Community müssen auch dahin pushen, dass das Ganze Open Source ist, dass man sich nicht mehr nur auf die Hersteller für Updates verlassen muss, sondern es auch Community-Patches geben kann, wobei dann auch wieder die Frage ist, wenn ich jetzt an dem System patche, was die Lenkung oder das Bremssystem steuert, möchte ich da auf einen Community-Patch vertrauen? Möchte ich den auditierten Patch des Herstellers? Wie möchte ich das Ganze haben? Da wird dann halt auch wieder sehr viel Regularien drumherum kommen, hoffe ich, denke ich.
Gibt es Bestrebungen für Regularien für Offline-Funktionalität, beispielsweise Konnektivität mit der App? Gibt es da in die Richtung irgendwelche Ansätze?
Bisher habe ich da noch nichts zugehört. Aber generell, was politische Regularien angeht, habe ich zu dem Thema auch noch nicht viel gehört, weil es noch nicht so das Thema ist, was viele auf dem Schirm haben.
Zum Thema Hardware im Auto, inwieweit ist das Zeug eigentlich redundant aufgebaut und habe ich dann einen Brick, wenn mir halt irgendein Switch oder eine Komponente ausfällt, und kann auch vielleicht eine freie Werkstatt das dann tatsächlich tauschen, oder ist es noch mehr Vendor-Login, als es eh schon ist?
Es wird höchstwahrscheinlich noch mehr Vendor-Login werden, als es jetzt schon ist. Ich meine, der Hersteller, der bei Software-Defined Vehicles am weitesten ist, ist tatsächlich Tesla. Wie viel Third-Party-Zubehör gibt es für Tesla, was irgendwie in das Bordsystem eingreift? Das ist sehr wenig. Ja, das ist am Ende ein, also hier kommt gerade, es gibt sehr viel Zubehör für Tesla, es ist, ja, genau, es wird viel noch OBD und Legacy gesprochen, was halt deutlich, deutlich weniger abgesichert ist. Und in Zukunft werden wir tatsächlich da, glaube ich, auch viel mehr den Push zum Vendor-Login sehen. Für aktuelle deutsche Fahrzeuge von deutschen Herstellern sehe ich halt tatsächlich kaum noch Third-Party. Außer es ist so ein Android-TV-Dongle quasi, was dann mit CarPlay bzw. Android Auto zusammenspielt. Solche Sachen lassen sich halt nicht vermeiden, aber es kommt halt auch noch drauf an, wie wird Googles KOS zum Beispiel später genau aussehen? Die ersten Versionen haben wir ja, ich glaube, Volvo verwendet sie ganz gerne. Was wird da kommen? Wie werden halt auch die OS-Hersteller dann Schnittstellen anbieten?
Vielen, vielen Dank für den tollen Überblick. Nochmal die Bitte an das Publikum. Bitte überlegt euch, ob ihr uns nicht helfen möchtet. Und jetzt einen großen Applaus nochmal für Archangel.